Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich auch, dass wir heute an unseren Herrn und Heiland gedenken dürfen und auch an diesen wunderbaren Bund. Also für mich ist es jedes Mal überwältigend, wenn ich daran denke, dass er Bürger dieses Bundes ist. Also das haut mich um, denn ich verstehe, was ein Bürger ist. Ja, wenn einer nicht zahlen kann, dann muss der Bürger, also wehe dem, der sich bei jemandem schlecht verbürgt hat. Ja, wenn der dann irgendwie denkt, dass er sein Geld aus dem Fenster schmeißen kann und auf einmal du auf der Last hängst, aber wohl dem, der einen Bürgen hat, der alles bezahlen kann. Und im Hebräerbrief wird Jesus als Bürger des neuen Bundes beschrieben. Das ist fantastisch. Also, wir wollen weitermachen mit dem Johannesevangelium, wollen unsere Bibeln öffnen. In der fortlaufenden Betrachtung sind wir da angelangt, wo Jesus eine große Aussage getätigt hat mit Vers 17 im Kapitel 5. Und zwar, dass er es deutlich gemacht hat, er ist Christus, er ist Gott und er ist Gott gleich. Und er wirkt mit dem Vater zusammen. Und im folgenden Text, in den weiteren Versen bis 47, wird Jesus das beweisen, belegen. Und wir sahen schon einige Beweise. Wir haben letzte Mal das betrachtet, dass Jesus es deutlich gemacht hat, dadurch, dass sein Wort Kraft hat. Das war der Beweis seiner Gottheit. Dass sein Wort Kraft hat wie das Wort Gottes. Und die Auswirkung seines Wortes waren, lesen wir in Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und hier sehen wir die Kraft, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ewiges Leben haben die Leute, die glauben, die hören und glauben, ewiges Leben, kommen nicht ins Gericht und sind vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Das ist eine fantastische Botschaft. Hier würde ich gerne Freude auf euren Gesichtern alle sehen, die darüber nachdenken, die das verstehen, was hier geschehen ist, vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wie furchtbar ist es, wenn Leute sagen, sie sind Kinder Gottes geworden und sie wissen nicht, was sich in ihrem Leben verändert hat. Wenn du Kind Gottes geworden bist, wenn du geglaubt hast an Jesus, dann hat sich in deinem Leben alles verändert. Und zwar zusammenfassend, du bist vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Das ist Fakt. Das sind Tatsachen. Das ist geschehen. Wisst ihr, was alles hier mit diesem Satz in Verbindung steht? Vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Aus Kolosser 1, Vers 13 lasen wir, dass wir versetzt worden sind. Also hier ist eine Versetzung geschehen, also nicht die Versetzung, um die vielleicht manche bangen, ich hoffe keiner, in der Schule, dass er nicht versetzt wird. Aber es wird deutlich, wenn einer versetzt wird, dann bedeutet das, er hat den Ort gewechselt. Und was alles damit zusammenhängt, diejenigen, die das Wort Gottes hören und glauben, die sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich möchte euch an ein paar Dinge nochmal zusätzlich erinnern. Nur zu eurer Freude und eurer Sicherheit, was geschehen ist mit denjenigen, die das Wort Gottes gehört und geglaubt haben. Also was mit dieser Versetzung vom Tod zum Leben übergegangen, von einem Platz zum anderen, was da alles beinhaltet, ich werde längst nicht alles nennen, aber ein paar Dinge. Wir waren Sklaven der Sünde gewesen, auf der einen Seite, und wir sind versetzt worden und sind Knechte, sind Sklave Jesu geworden. Römer 6, Vers 17, Gott aber sei Dank. Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, seid dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Also der Gerechtigkeit, sprich Gott selbst dienstbar geworden. Wir waren auf der einen Seite, waren wir entfremdet und jetzt sind wir nahegebracht worden. Epheser 2, 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fremd wart, nahegebracht worden durch das Blut Jesu Christi. Wir hatten keine Ahnung, wie es wirklich bei Christus ist. Wir waren Fremde und als Fremde wurden wir nahegebracht. Nicht nur das, weiter. Wir waren in der Finsternis, jetzt aber sind wir im Licht. Einst Finsternis, jetzt im Licht. Epheser 5, Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Wir waren Söhne des Ungehorsams und jetzt sind wir Kinder des Gehorsams. Epheser 2 nimmt darauf Bezug, dass wir Kinder des Ungehorsams waren. Und laut 1. Petrus 1, Vers 4, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden der Welt an und so weiter. Also, wir waren Kinder des Ungehorsams, jetzt sind wir Kinder des Gehorsams. Wir waren geistlich Blinde und jetzt haben wir die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, 2. Korinther 4, 6. Einst waren wir Knechte der Sünde, jetzt sind wir von Herzen gehorsam geworden. Einst standen wir unter dem Zorn Gottes und jetzt stehen wir unter seinem Segen. Ja, wir waren einst Feinde Gottes und jetzt sind wir Versöhnte. Wir waren verloren und jetzt sind wir gefunden. Lukas 15, Vers 24 sagt Jesus selber, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Ihr wisst, aus welchem Gleichnis das ist, der zwei verlorenen Söhne. Und hier spricht der Vater über den jüngeren Sohn, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist alles, das sind nur ein paar Dinge, die verborgen sind, vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Dieser Segen, die Veränderung, die da geschehen ist, an den Leuten, die das Wort Jesu hören und dem glauben. Noch etwas möchte ich hinzufügen, was ich letztes Mal nicht angeschnitten, Vers 24. Ich lese den Vers erstmal nochmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Warum dieser Wechsel? Warum ich das erwähnen möchte? Weil einige hier versuchen hineinzubringen und sagen, das bedeutet, das Wort Jesu hören, das ist das Hören, was Jesus sagt, und wo er sagt, und dem Glauben, der ihn gesandt hat, das ist dem Glauben, was der Vater gesagt hat. Das bedeutet, wo hat der Vater gesprochen? Im Alten Testament, im Alten Bund. Das bedeutet, dass du das Alte Testament, dass du den Alten Bund halten musst, das, was der Vater gesagt hat und das, was Jesus gesagt hat. Und nur in der Kombination, wenn du auf das hörst, was der Vater gesagt hat, also auf das Alte Testament und auf das, was Jesus gesagt hat im Neuen Testament, dann gibt es Errettung. Ihr Lieben, das ist nicht, was der Text sagt. Es sind nicht die Absichten des Textes zu verbinden und hinzuweisen, dass die Rettung aus der Haltung der Gebote plus Glauben an Jesus ist. Das ist die Lehre der katholischen Kirche. Ja, und das ist der Lehre vielen anderen Religionen. Werke, ja, Halten der Gebote, Halten von dem, was Gott sagt, plus Glaube. Nur wenn das zusammenkommt, weil das so nahe nebeneinander liegt, dass diejenigen, die glauben, Werke haben, dass diejenigen, die glauben, Frucht tragen, weil das so nahe zusammenliegt, wird das oft vermischt. Aber das sind zwei grundsätzlich verschiedene Sachen. Und dieser Text hat nichts damit zu tun und unterstützt nichts von dem, dass du das Alte Testament halten musst und das Neue und erst dann gerettet werden kannst, sondern, wie ich schon letztes Mal erwähnt habe, Jesus macht es deutlich, es besteht eine Einheit zwischen mir und dem Vater. Deswegen fängt er an mit dem halben Satz und er sagt, wer meine Worte hört, und er könnte genauso, wie ich letztes Mal sagte, fortsetzen, wer meine Worte hört und dem glaubt, wird gerettet werden. Oder dass er sagt, wer meine Worte hört und dem Vater glaubt, es besteht eine Einheit. Und durch den Vers, den ich auch aus dem Alten Testament gelesen habe, das aber nicht erwähnt habe, möchte ich nochmal verweisen, wie Gott, der Vater, selbst im Alten Testament schon diese Einheit zum Sohn, also der Einheit der Errettung, wer das Wort hört und glaubt, den Leuten verkündigt hat. Und zwar aus 5. Mose 8, Vers 3. Ich lese diesen Vers nochmal. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also Gott macht im Alten Testament deutlich, das Manna war ein Bild, ein Symbol, ein Zeichen dafür. Die Leute aßen das Manna und jeden Tag für diese 40 Jahre hat Gott ihnen ein Zeichen reingetrichtert, dass sie verstehen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern was von Gott kommt. Und wisst ihr, dass Jesus genau diese Stelle nimmt, im nächsten Kapitel, wir werden auch, so Gott will, werden wir leben und auch dazu kommen, Jesus im Kapitel 6 nimmt darauf Bezug auf das Manna. Kapitel 6, Vers 31, deswegen greife ich vor. Unsere Väter haben das Manna gegessen. Hier ist der Vorwurf an Jesus, mach doch ein großes Zeichen, ein großes Wunder, so wie Gott es gemacht hat mit dem Manna. Also nach der Speisung der Leute. Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Und jetzt achtet darauf, wie Jesus es auslegt. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige. Und jetzt bezieht sich Jesus auf das Manna, worauf Gott ihnen schon im Alten Testament das Zeichen gegeben hat, das ist dafür, dass ihr erkennt, dass ihr durch die Worte Gottes leben werdet. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Also wir sehen, dass Gott im Alten Testament Jesus schon mit ins Boot nimmt sozusagen und aufzeigt, die Errettung ist durch den Vater und durch den Sohn. Und genau das ist die Absicht des Textes. Jesus macht es deutlich, es besteht kein Unterschied, also in der Errettung zwischen mir und dem Vater. Das war seine Botschaft. Manche versuchen Gott als irgendeinen strengen Vater, als einen Richter vielleicht abzustempeln und sagen, Gott, ja, das ist der Strenge im Alten Testament. Aber jetzt, Jesus ist Liebe, Jesus ist der Retter. Hört, wie der Apostel Paulus sich ausdrückt. 1. Timotheus 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Ja? Gott ist unser Retter und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. 1. Timotheus 2, 3. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Ja? Gott ist der Retter. Und Jesus ist der Retter. Und das ist, was Jesus hier klar macht. Nicht in irgendeiner Weise zu verstehen, dass hier das Alte Testament und das Neue Testament, und zwar die Haltung des Bundes, der 10 Gebote und auch andere Gebote, mit ins Boot kommt, zum Glauben, ja, sondern es geht um eine Einheit. Einheit der Errettung, das hat Gott im Alten Testament gesagt und das zeigt Gott auch im Neuen Testament. Also, das war die Erinnerung daran, dass wir letzte Woche betrachtet haben, dass Jesus den Leuten durch den 24. Vers aufzeigt: Ich bin Gott und das seht ihr an der Kraft meiner Worte. Denn wer meine Worte hört, der wird leben. Wer meine Worte hört und glaubt, wird leben, wird ewiges Leben haben. Er kommt nicht ins Gericht, er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Genauso wie ihr die Worte Gottes gehört habt. Also die Bestätigung: Meine Worte haben genauso viel Kraft wie die Worte des Vaters. Ich bin Gott. Also, und heute gehen wir zu den Versen 27 bis 30, wo wir sehen die Bestätigung der Worte, und zwar dann, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Also mit seinem zweiten Kommen. Das erste, könnte man sagen, hier war die Bestätigung der Gottheit Jesu, wo er das erste Mal kam. Ja, da, wo Leute, also bis jetzt natürlich, ja, wo Leute sein Wort hören und zum neuen Leben kommen, wo geistlich Tote das Wort hören und zum geistlichen Leben erwachen. Verse 27 bis 30 zeigen uns dann, also mit seinem zweiten Wiederkommen, wird die Kraft der Worte sichtbar an denen, die körperlich tot sind. Also für diejenigen, die gliedern, ihr wisst, wir befinden uns in der Antwort Jesu auf die Feindschaft der Schriftgelehrten, der Pharisäer, der entstandenen Feindschaft. Wir befinden uns in dem Selbstzeugnis, dass Jesus ein Zeugnis über sich selbst gibt, in diesen Versen, dass Jesus es deutlich macht, er ist Gott. Und dann gibt er die Beweise, erstmal durch die Werke in den ersten Versen 19 bis 23 und hier Verse 24 bis 26 war der Beweis der Worte Jesu an den geistlich Toten. Und jetzt kommt der Beweis der Gottheit Jesu, der Kraft seiner Worte an den körperlich Toten. Ich lese den Text von Vers 27. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Also Jesus macht als allererstes deutlich, die Kraft der Worte bei meinem zweiten Wiederkommen sieht man darin, dass ich die Autorität vom Vater gekriegt habe zum Richten. Also woran sieht man die Gottheit, die Kraft der Worte Jesu, dass er die Autorität von Gott gekriegt hat? Jesus basiert sich immer und immer wieder in diesem Text zurück auf den Vater. Er sagt: Leute, ich habe mir das nicht selber ausgesucht oder hier auf Erden, ja, sondern ich habe die Vollmacht vom Vater. Guckt mal, wie er das wiederholt. Vers 20. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er, der Vater, wird ihm noch größere Werke zeigen als diese. Also der Bezug auf den Vater. Vers 22. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er, der Vater, dem Sohn übergeben. Vers 26. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er, der Vater, auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und hier Vers 27, und er, der Vater, hat ihm Vollmacht gegeben. Daher haben die Worte Jesu Autorität und Kraft, denn der Vater hat ihm diese Vollmacht, die Autorität gegeben. Achtet darauf, dass Jesus es verknüpft und etwas im Text verändert. Euch ist mit Sicherheit aufgefallen, dass Jesus bis jetzt gesprochen hat vom Sohn. Seht ihr, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Weiter, denn was der Vater tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Vers 20, der Vater liebt den Sohn. Vers 21, wie der Vater die Toten lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig. Vers 22, der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Vers 23, damit alle den Sohn ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht. Vers 25, die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören. Vers 26, der Vater hat dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und hier in Vers 27, wo er deutlich macht, meine Worte werden in der Ewigkeit so eine Kraft haben, zu richten. Und zwar hat der Vater mir das verliehen. Und jetzt nennt er einen Grund und sagt, weil er der Sohn des Menschen ist. Nicht, weil er der Sohn Gottes ist, sondern weil er der Sohn des Menschen ist. Warum ist das ein Argument? Warum bestätigt das die Kraft, die er hat? Der Grund ist folgender. Und zwar ist das die Kompetenz zum Richten. Ja? Hier wird die Kraft, seine Kraft zum Richten wird sichtbar, weil die Kompetenz hier klargestellt wird. Er ist fähig zu richten. Hört warum. Hebräer 2,17. Daher muss er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Oder Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der den Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Hier fand ich eine Geschichte passend. Es ist eine ausgedachte Geschichte, aber um das hier klar zu machen, dass die Kompetenz da sein musste, aus diesem Grund der Verweis auf den Sohn des Menschen, dass er ein Mensch auch gewesen ist, nicht nur auf seinen Titel als Herr und König und Richter, sondern auch auf, dass er tatsächlich Menschensohn ist. Und zwar, natürlich ist das ausgedacht, diese Geschichte, aber es spiegelt etwas wider. Und zwar, dass vor dem großen Richterstuhl Gottes, wo Gott einst das Gericht halten wird, ja, stehen Millionen von Menschen, stehen Scharen und Gott spricht das Gericht. Also es ist ausgedacht, okay, dass hier niemand verwechselt. Und auf einmal fangen sich Gruppen an zu bilden, wo Gott richtet. Und sie haben Einwände. Und diese Gruppen, sie formen Sprecher. Also sie sehen, wer da am besten reden kann und ihren Punkt vorbringen. Und diese Leute bringen jetzt Argumente vor und sagen, ja, Gott, du hast gut reden da oben. Du warst im Himmel. Du hast keine Ahnung von dem, was auf Erden war. Du wusstest nichts von dem, wie es uns ging. Ja? Du hattest keine Ahnung von den Schwierigkeiten, in denen wir gelebt haben. Ja? Und da standen Juden auf, die dann gesagt haben, ja, hättest du im Dritten Reich, wärest du dort gewesen, wenn du wüsstest, wie wir verfolgt wurden. Da standen Leute auf, die unter Stalin hingerichtet wurden, haben gesagt, ja, wir wurden unschuldig ins Gefängnis geworfen und verurteilt. Was hast du für eine Ahnung? Da standen Leute auf, die waren abgegrenzt aus der Gesellschaft, die wurden immer gemobbt und waren sozusagen als Abschaum der Gesellschaft und haben gesagt, ja, wenn du Gott vielleicht in ein uneheliches Kind wärst, ja, dann könntest du mitfühlen. Aber so hast du keine Ahnung von dem Ganzen. Und die Geschichte geht länger und jede Gruppe hat dann ihr Argument vorgeführt. Und wo das letzte Argument verklungen ist, da wurden sie alle still. Denn sie verstanden, dass Gott Mensch wurde in Christus Jesus. Dass er herabgekommen ist, nicht in einen königlichen Palast, sondern in die tiefste Armut. So arm, dass bei seiner Geburt, dass das Bett ein Kasten war, wo das Futter der Tiere reinkam. Ja, er kam in die Krippe, er kam unter die ärmsten Verhältnisse. Er wurde beschuldigt als Sohn der Samariterin, ja, als ein Samaritersohn, als ein uneheliches Kind. Er wurde verachtet, er wurde beschimpft als einer, der Dämonen hat, als ein Abschaum der Gesellschaft. Er wurde zu Unrecht beschuldigt und er wurde zu Unrecht verhaftet und ans Kreuz gehängt. Er hat die schwersten Leiden durchgemacht am Kreuz. Ja, er wurde gepeinigt. Und den Leuten wurde bewusst, jawohl, Gott hat alles gemacht. Gott ist kompetent zu richten. Ja, Gott ist durch all diese Schwierigkeiten durchgegangen. Und das ist, was uns Hebräer macht. Er hat genauso gelitten wie alle. Und er ist fähig zu richten. Und aus diesem Grund gibt das Kraft der Worte. Er ist fähig zu richten, er darf es, denn er ist kompetent dafür. Also, Jesus geht aber noch weiter. Wenn wir den nächsten Vers lesen, 28, verwundert euch nicht darüber. Vers 28, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Also nicht nur, dass Jesus vom Vater bestätigt wurde, dass er richten darf, nicht nur, dass er kompetent genug ist, um zu richten, weil er alles durchgegangen ist und weil er wirklich mitfühlen kann, nicht nur, weil er wie Daniel, Kapitel 7, Vers 13, wo er als Menschensohn mit dem Titel bezeichnet wird, Herr und König ist, und der Herrscher und wirklich richten darf. Nicht nur das. Jesus sagt, verwundert euch nicht darüber. Ich gebe euch noch einen größeren Beweis der Macht meiner Worte. Denn es kommt die Stunde, ja, das ist, was zum Verwundern ist. Also die Größe, die Macht der Worte ist unfassbar, unbegreiflich. Hier in Vers 28. Deswegen verwundert euch nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Stellt euch vor, Jesus macht es deutlich, alle, die in den Gräbern sind. Hier geht es nicht mehr wie in Vers 25 um die geistlich Toten, die ebenso tot sind und durch das Wort Jesu zum Leben erwacht werden. Hier geht es um alle, die in den Gräbern sind. Wisst ihr, was mit den Leuten passiert, die in den Gräbern sind? Wenn man wieder ein Grab öffnet nach mehreren Jahren, wisst ihr, was ihr da wiederfindet? Knochen. Und wenn mehr Zeit vergeht, wisst ihr, was ihr da wiederfindet? Da ist nichts mehr. Der Mensch ist aus Erde gemacht und Gott hat gesagt, zu Erde wird er wieder werden. Ja. Der Prozess ist Erde. Leute, Jesus sagt, diejenigen, die in den Gräbern sind, manche versuchen das vielleicht zu umgehen und sagen, okay, ich lasse mich verbrennen. Ja. Das schafft der Herr niemals aufzuerwecken. Das ist gone. Vergiss es. Ja. Vers 28 sagt Jesus, wundert euch nicht. Die Kraft meiner Worte ist so groß. Es kommt ein Tag, wo alle, die in den Gräbern, und die Bezeichnung ist hier für alle, die verstorben sind, werden die Stimme Jesu hören. Wenn Jesus rufen wird, dann werden sich die Gräber öffnen, dann werden sich die Moleküle derjenigen, die verbrannt wurden, also von der Asche, werden sich zusammensammeln und sie werden auferstehen zum neuen Leben. Also der Text macht es deutlich, ob gute oder böse, hier wird allgemein gesprochen. Denn Jesus möchte hier nur bezeugen die Kraft seiner Worte. Ja, also diejenigen, die gut, die Kinder Gottes waren und gestorben sind, wenn sie die Stimme Gottes Jesu hören werden, werden sie auferstehen. Diejenigen, die das Böse getan haben, werden ebenso auferstehen. Und hier zu diesem Thema gab es so viele Einwände. Durch die ganze Geschichte hindurch, wenn ihr euch erinnert, wo Paulus gepredigt hat. Und sobald er auf das Thema der Auferstehung ging, über diese Kraft Gottes, haben die Leute gesagt, der Alte, der hat sie nicht mehr alle. Ja? Auferstehen, wie geht das? Wisst ihr, dass selbst in der Gemeinde Leute aufstanden, die gesagt haben, das kann nicht sein. Also, wenn du einmal verwest bist, überleg doch mal selber, was soll denn noch auferstehen? Kennt ihr diese Argumentation aus dem Korintherbrief, dass Leute gesagt haben, wie können die auferstehen? Mit welchen Leibern würden sie denn kommen? Es geht doch nicht. Und Paulus gibt einen einfachen Grund und sagt, Leute, ihr habt doch schon mal gepflanzt, oder? Ein jeder war doch schon mal im Garten. Ein jeder hat doch schon mal einen Samenkorn reingelegt in die Erde. Das, was du reinlegst, das kommt doch da nicht wieder raus. Das ist doch so einfach. Du legst ein Samenkorn rein und da kommt nicht ein großer Samenkorn, sondern da kommt eine Pflanze, da kommt etwas ganz anderes. Und das, sagt Paulus, genauso wird es sein. Ja? Der Leib, der ist verwest, aber wenn die Stimme Jesu ertönt, wenn diese Toten Gott Jesu Stimme hören werden, dann werden sie auferstehen und werden leben. Also, hier sehen wir die Kraft der Worte, dass alle, die die Stimme hören werden, werden leben. Und das füllt uns mit Hoffnung. Diejenigen, die wir unser Vertrauen auf Gott gesetzt haben, diejenigen, die die Worte Jesu gehört haben und geglaubt haben, ist das nicht eine Freudenbotschaft? Zu wissen, selbst wenn wir sterben werden, werden wir leben? Diejenigen, die Jesus haben, die haben das Leben, denn er ist das Leben. Und hier der Beweis Jesu. Ich werde hier aufhören, für heute eine Pause einlegen. Ja. Mit dieser Freude möchte ich euch heimschicken. Diejenigen, die ihr zu Jesus gehört, freut euch. Es gibt nichts auf dieser Welt oder in der zukünftigen, die das trüben könnten. Diese Hoffnung, die wir haben, Jesu Stimme wird eines Tages ertönen. Und selbst wenn wir in den gestorben sind, werden wir auferweckt und werden neue Leiber kriegen. Lasst uns ihn dafür anbeten und ihm danken für diese Kraft seiner Worte.